Herr Roth, was war Ihre Motivation zum Schreiben des Buches Griechenland, was tun?
Das war eine alte Freundschaft. In meiner SDS-Zeit hatte ich Kontakte mit griechischen Genossinnen und Genossen, die im Widerstand gegen die Militärdiktatur aktiv waren. Diese Freundschaft hat natürlich lebenslang gehalten aufgrund dieser Erfahrung. Und die haben sich vor anderthalb Jahren wieder gemeldet und gesagt, wir müssen wieder etwas gemeinsam machen, denn Griechenland ist in einer extrem schwierigen Situation. Das Ganze betrifft auch die ganze Europäische Union. Wir müssen uns zusammenraufen und überlegen, was zu tun ist. Und daraus entstand dann zunächst mal eine Vortragsreise. Ich war im April 2011 in Griechenland zu einer Vortragsreise über die Weltwirtschaftskrise und die besondere Situation der Eurozone. Und daraus entstand dann am Ende dieses Buch.
Da ja in letzter Instanz alles Ökonomie ist, in letzter Instanz. Ja. Unsere erste Frage zur Wirtschaftsstruktur von Griechenland vor der Krise von 2007, 2008. Wie sah die griechische Wirtschaft aus? Was waren die bestimmenden Sektoren?
Die bestimmenden Sektoren waren sehr modern. Es gibt eine hochmoderne maritime Logistik. Es gibt Pharmaindustrie. Es gibt einen breiten erdölverarbeitenden Sektor, also ganz anders, als es hier dargestellt wird. Und dann natürlich eine sehr starke kleine und mittelständische binnenwirtschaftliche Struktur, die mit dieser international wettbewerbsfähigen Gruppierung natürlich nicht mithalten konnte. Und das Ganze war natürlich überlagert dann durch den Eintritt Griechenlands in die Europäische Gemeinschaft 1981. Später dann durch die Restriktionen, die mit den Maastricht-Kriterien von 1993 kamen und am Ende mit dem Eintritt in die Eurozone. De facto war Griechenland im Verhältnis zu den Kernländern, also beispielsweise Niederlande oder Deutschland, nicht wettbewerbsfähig und seit dem Eintritt in die Eurozone auch nicht mehr in der Lage, diese Nachteile währungspolitisch auszugleichen.
2007, 2008 haben wir die seit 1929 tiefste Krise in der kapitalistischen Ökonomie und die trifft Griechenland besonders hart. Sie haben jetzt schon einige Punkte genannt, dennoch möchte ich nochmal nachfragen, warum trifft diese Krise Griechenland so besonders hart? Denn erst einmal sah es ja gar nicht danach aus. 1994 bis 2007 hatten wir ein durchschnittliches Wachstum des griechischen Bruttoinlandsprodukts von 3,7% jährlich und damit war Griechenland nach Irland die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft in der Eurozone. Außerdem hatte es hohe Zuwachsraten bei Investitionen und Produktivität. Warum dieser Absturz?
Ja, dieser Absturz hat tatsächlich in erster Linie mit der währungspolitischen Situation zu tun. Griechenland hatte massiv aufgeholt, vor allem durch die Infrastrukturinvestitionen, die nach dem Eintritt in die Eurozone 2001 bis 2007 ganz besonders geboomt haben. Und dafür musste natürlich ein Preis gezahlt werden. Das heißt, die Infrastrukturinvestitionen mussten refinanziert werden. Es kam zu einer massiven Staatsverschuldung. Und genau an diesem Punkt war es dann nicht mehr möglich, die Leistungsbilanzdefizite, die durch den Eintritt in die Eurozone entstanden waren, währungspolitisch auszugleichen. Und das hat die besondere strukturelle Grundlage für die Vertiefung der Krise gebildet. Übrigens ein ähnliches Phänomen in den übrigen Ländern der europäischen Peripherie.
Da nochmal nachgefragt, Stichwort Staatsverschuldung. Also wir haben bis 2007 eine ökonomische Prosperität in Griechenland. Nichtsdestotrotz steigt die Staatsverschuldung von 96,3% in 1994 auf 105,4% in 2007 gemessen am Bruttoinlandsprodukt.
Ein ganz wesentlicher weiterer Grund, jetzt mal abgesehen von dieser besonderen wirtschaftlichen Struktursituation, war die Tatsache, dass es in Griechenland eine sehr starke Arbeiterbewegung gab, die in der Lage war, die Restriktionspolitik, die seit Beginn der 1990er Jahre europaweit durchgesetzt worden war, ein ganzes Stück weit in Grenzen zu halten. Das heißt also, es gab eine Situation, in der der öffentliche Sektor weiter ausgedehnt wurde, um trotz der Restriktionspolitik Sozialausgaben und so weiter steigen lassen zu können. Und das hat dann schon vor 2007 zu einer starken Staatsverschuldung geführt, im Gegensatz zu den übrigen Ländern der Eurozone, also beispielsweise Frankreich, Deutschland sowieso, oder auch Italien und Spanien, die schon seit den 1980er Jahren einen ganz harten Austeritätskurs gefahren waren.
Ein wichtiges Stichwort ist sicherlich auch die Frage der Steuern, der Steuereinnahmen des griechischen Staates. Was ist dazu zu sagen?
Ja, natürlich, das ist ja bekannt, ist die griechische Finanzverwaltung nicht in der Lage gewesen, ein effizientes Steuersystem aufzubauen, das diesem Wirtschaftsboom entsprochen hätte. Das liegt einfach daran, dass die politische Klasse in Griechenland sehr stark mit den Familienclans, mit der Finanzoligarchie verbandelt ist und von daher eine traditionelle Konstellation besteht, in der die oberen Mittelschichten und natürlich vor allem die Großunternehmen, die Finanzoligarchie, die großen Familienclans systematisch Steuern hinterziehen. Und das Ganze wird noch dadurch überlagert, dass seit Krisenbeginn die Finanzoligarchie angefangen hat, alles irgendwo disponible Kapital aus Griechenland abzuziehen. Es sind, und das, darüber gibt es inzwischen seriöse Schätzungen, mindestens 140 bis 160 Milliarden, also Kapitalvermögen im Wert von 140 bis 160 Milliarden Euro aus Griechenland seit 2009 abgeflossen.
Und dazu gibt es noch steuerprivilegierte Gruppen, wie beispielsweise die orthodoxe griechische Kirche?
Ja, nicht nur die Kirche, es gibt die besondere Konstellation der orthodoxen Staatskirche, wo die über enorme Grundstücke, über enormen Bodenwerte verfügt. Eine sehr starke Fusion mit dem Staatsapparat eingegangen ist. Die orthodoxen Priester werden direkt über den Staatsapparat bezahlt. Und es gibt natürlich vor allem, und das ist wichtig, das Reedereikapital, das verfassungsmäßig von allen Steuerabgaben freigesetzt ist. Das ist ein ganz wesentliches strukturelles Problem in Griechenland. Die traditionellen Eliten haben Privilegien gegenüber dem Regulationssystem. Diese Privilegien sind traditionell sehr viel stärker, als sie beispielsweise in den übrigen Ländern der Eurozone, vor allem im Kernbereich, angesiedelt sind.
Am Vorabend der großen Krise 2007, 2008 haben wir also in Griechenland eine hohe Staatsverschuldung, die aber aufgrund der ökonomischen Prosperität noch tragbar ist. Dann kommt die globale Finanzkrise, die Verschuldung läuft aus dem Ruder. Ja. Endgültig Schicht ist, als dann Mitte 2009 die Spekulation gegen die griechischen Staatsanleihen auf den Finanzmärkten beginnt und sich der griechische Staat dort schließlich nicht mehr refinanzieren kann. Schließlich kommt die Troika seit 2010. Die Troika besteht aus der EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds und beglückt Griechenland seither mit Austeritätsprogrammen. Was beinhalten diese?
Das sind Sparprogramme, die zu einer massiven Reduktion der öffentlichen Staatsausgaben bei gleichzeitiger Steigerung der Staatseinnahmen führen. Es wurden inzwischen vier solcher Austeritätsprogramme aufgelegt, im Mai 2010, im Juli 2011, im Februar dieses Jahres, also 2012 und jetzt im September, Oktober. Es ist eine Umverteilung der Krisenbewältigung und der Krisenkosten auf die Unterklassen und auf die unteren Mittelschichten, wie sie in diesem Ausmaß bisher nicht bekannt war. Und die Troika sieht ihre Aufgabe also darin, einmal durch ein sehr statisches Modell der Sanierung der öffentlichen Haushalte, die öffentlichen und privaten Gläubiger vor irgendwelchen Beteiligungen an Schuldenschnitten möglichst zu bewahren. Dazu kommen dann die europäischen Partner der Troika, die dafür gesorgt haben, dass die Staatsausgaben massiv reduziert wurden. Und gleichzeitig kombiniert mit einer massiven Politik der Steuereinnahmen dann eine Stabilisierung der Haushaltssituation erreicht wird. Und zwar wirklich fast ausschließlich auf Kosten der Unterklassen und der unteren Mittelschichten.
Sie, Herr Roth, stellen in Ihrem Buch Griechenland, was tun, die These auf, dass die griechische PASOK-Regierung 2010 noch Alternativen zu dieser Austeritätspolitik gehabt habe. Welche wären denn das gewesen?
Das wäre im Frühjahr 2010, denke ich, gab es ein kurzes strategisches Fenster, in dem die PASOK-Regierung einfach einen Zahlungsstopp hätte verkünden können, um ein Schuldenmoratorium durchzusetzen und dann mit den öffentlichen und privaten Gläubigern in Umschuldungsverhandlungen einzutreten. Es ist bei dieser Debatte immer wieder behauptet worden, das sei nicht möglich gewesen, weil das automatisch zum Ausschluss oder Austritt aus der Eurozone und der EU geführt hätte. Das stimmt nicht. Es gibt keinerlei Kriterien und keinerlei Vereinbarung im europäischen Vertragswerk über den Ausschluss irgendwelcher Mitgliedsländer. Es hätte also irgendwelche natürlich auch juristischen Verfahren des Europäischen Gerichtshofs und so weiter gegeben. Aber wenn die PASOK, die neue PASOK-Regierung eine harte Linie verfolgt hätte, hätte sie diese Option gehabt. Und die EU-Länder hätten sich auf diese Konstellation einlassen müssen, weil ein Austritt Griechenlands damals wie heute zu einer Katastrophe der gesamten Europäischen Union geführt hätte. Das heißt, die griechische Regierung hatte zu dieser Zeit extrem gute Karten im Verhältnis, nur sie hätte sehr hart und sehr entschieden agieren müssen. Und dazu war sie natürlich weder bereit noch fähig.
Also die griechische sozialdemokratische Regierung hätte im Frühjahr 2010 durchaus noch Pfunde gehabt, mit denen sie hätte wuchern können. Warum ist die PASOK-Regierung auf diese Idee nicht gekommen?
Das liegt wohl vor allem an ihrer zu dieser Zeit schon weit fortgeschrittenen Verfilzung mit der griechischen Finanzoligarchie. Auch die PASOK hat 1996 unter Simitis einen neoliberalen Kurswechsel durchgemacht. Der war natürlich sehr viel später als beispielsweise in den übrigen Peripherieländern oder auch in Frankreich oder in Deutschland, aber sie hat diesen Kurswechsel vorgenommen und sich von daher also aus sowohl strukturell wie auch aufgrund ihrer völligen Verfilzung mit der Finanzoligarchie unfähig gezeigt, tatsächlich diesen Schritt zu tun.
Seit gut 3 Jahren steht Griechenland nunmehr unter der Kuratel der Troika. Welche ökonomischen Erfolge können denn seitdem verbucht werden?
Praktisch keine. Es gibt natürlich, wenn man sich die aktuellen Statistiken ansieht, eine relative Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, die aber nur durch extreme Lohnsenkungen, und zwar im schlimmsten Ausmaß, erreicht worden sind. Das heißt, die Arbeitsproduktivität ist keineswegs angestiegen und von daher ist also die Entwicklung der Lohnstückkosten keineswegs so positiv, wie es dargestellt wird. Es gab auch vorübergehend einige Erfolge im Exportsektor, aber auch die sind inzwischen zusammengebrochen. Die neuesten Daten sind katastrophal. Die Wirtschaftsleistung ist inzwischen um 25% geschrumpft. Die Investitionen sind um 40% zurückgefahren worden seit Krisenbeginn. Bis Ende des Jahres wird es einen weiteren Einbruch der Wirtschaftsleistung um 7% geben. Die Massenerwerbslosigkeit hat im September schon eine Quote von 26% erreicht, bei den Jugendlichen von 58%. Das heißt also, die Situation ist wirklich so katastrophal wie in der großen Depression und Griechenland geht jetzt ins 6. Krisenjahr und auch das ist eigentlich schon fast singulär, denn selbst in der großen Depression der 1930er Jahre gab es in allen wesentlichen Ländern der damaligen Weltökonomie auch zumindest vorübergehende Stabilisierungsphasen.
Die EU-Mächtigen heben ja vor allen Dingen auf die Staatsschuldenquote ab. Hat die sich denn wenigstens zum Guten gewandelt?
Auch die nicht. Aufgrund der Tatsache, dass die Wirtschaftsleistung immer stärker schrumpft, ist die Troika in einem Wettlauf um steigende Steuereinnahmen und sinkende Staatsausgaben. De facto sinken aber die absoluten Einnahmen, aber einfach aufgrund der sinkenden Wirtschaftsleistung. Und das hat zur Folge, dass die Staatsverschuldung, die zu Beginn der Krise, also zu Beginn der Austeritätsprogramme 140% betrug, inzwischen auf über 180% gestiegen ist. Und die neuesten Maßnahmen, die beim jetzt gerade im November abgeschlossenen Austeritätspakt Nummer 4 vereinbart worden sind, haben das auch zur Kenntnis genommen. Das heißt also, der Versuch, bis zum Jahr 2020 die Staatsverschuldung auf 120% zu reduzieren, ist inzwischen stillschweigend aufgegeben worden. Und die Situation verschlimmert sich noch weiter. Es gibt gerade ein neues Troika-Gutachten, das ist seit ein paar Tagen erst bekannt. Aus dem geht hervor, dass die Staatsverschuldung wahrscheinlich noch über 190% ansteigen wird.
Herr Roth, der Kapitalismus ist ein hochdialektisches System. Auch bei einem ökonomischen Desaster, wie Sie es ja jetzt gerade geschildert haben, sind die Profiteure nicht weit. Ja. Wem hat die 2010 eingeschlagene Politik denn genutzt?
Sie hat im Fall Griechenland der Finanzoligarchie genutzt. Das heißt also, die Familienclans waren in der Lage, ihre Kapitalwerte zu transferieren. Ich habe das in einigen Fällen jetzt genauer untersucht, beispielsweise die Lazis-Familie unterhält eine international operierende Großbank. Diese Großbank war 2009, wie alle anderen international operierenden Geschäftsbanken, in einer schweren Krise. Die hat sich inzwischen stabilisiert. Das heißt also, die griechische Finanzoligarchie hat bisher die Gesamtkonstellation sehr gut gemeistert, ganz im Gegensatz zu den Unterklassen, den unteren Mittelschichten. Profiteure sind aber auch die europäischen Institutionen. Und das, finde ich, ist der größte Skandal. Es ist einfach nicht bekannt, dass die Europäische Zentralbank, die EU-Kommission und teilweise auch der IMF zurzeit, das heißt seit der Verabschiedung der Austeritätsprogramme, extra Profite aus Griechenland herausziehen. Das kommt einfach dadurch, dass auch die Europäische Zentralbank, die EU-Kommission mit ihren Nebeninstitutionen griechische Staatsanleihen aufgekauft haben, seit 2009, weit unter Nennwert, also weit unter 100%. Sie lassen sich aber die Verzinsung und Tilgung auf dem Nennwert, also zu 100% bezahlen, im Gegensatz zu den privaten Gläubigern, die ja eine relative Umschuldung im Frühjahr dieses Jahres hinnehmen mussten. Das ist also eine Extremsituation und erst ab dem kommenden Jahr, also 2013, sollen jetzt die extra Profite, die ständig aus Griechenland herausgezogen werden, an die griechische Regierung zurückerstattet werden. Ein extremer Skandal, der in der Öffentlichkeit vollkommen totgeschwiegen worden ist.
Schauen wir auf die Verliererseite. Eine solch brutale Austeritätspolitik hat natürlich auch verheerende soziale Folgen. Welche sind dies in Griechenland?
In Griechenland sind inzwischen über 35% der Bevölkerung leben unter der absoluten Armutsgrenze. Es gibt 40.000 bis 50.000 Menschen, die obdachlos geworden sind. Das ist für Griechenland eine völlig ungewöhnliche Konstellation, die es seit dem Ende des Bürgerkriegs und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr gegeben hat. Und es damit einhergeht eine enorme soziale Demoralisierung. Es kommt zu internen Wanderungsprozessen. 80% der Jugendlichen sind beispielsweise in ihre elterlichen Haushalte zurückgekehrt. Ein großer Teil der städtischen Bevölkerung wandert in die ländlichen Regionen zurück, weil sie dort immer noch Verbindungen haben. Und es hat eine breite Massenemigration, vor allem hochqualifizierter Jugendlicher, in die Kernländer der Eurozone, aber auch nach Übersee eingesetzt. Das heißt also, die griechische Gesellschaft befindet sich tatsächlich am Rand des Abgrunds und die Nachrichten, die aus Griechenland kommen, sind wirklich bestürzend.
Linkspartei-Politiker und Politikerinnen reden sehr oft von den 2000 reichsten griechischen Familien, deren Vermögen nicht angetastet werde. Wie sieht das aus mit der Vermögensstruktur in Griechenland?
Es gibt eine Oligarchie, es gibt tatsächlich so etwas wie 2000 bis 3000 große Familien mit einer Spitzengruppe, die völlig abgesetzt ist von der übrigen Gesellschaft, die auch internationalisiert ist. Das heißt, die ist seit dem Ende der Militärdiktatur ganz stark international verflochten. Die großen Familienclans leben auf irgendwelchen kleinen Inseln, vor allem aber leben sie in der Schweiz. Sie sind nach London, in die London City und so weiter emigriert. Diese Oberschicht wird natürlich ergänzt durch die traditionellen Eliten. Das ist vor allem die hohe Geistlichkeit, das ist die Generalität und das ist natürlich auch die politische Kaste, die ganz stark mit dieser Finanzoligarchie verbunden ist. Die Spitzenrepräsentanten der politischen Kaste haben alle entweder in Europa oder in den Vereinigten Staaten studiert. Dieser internationale Sektor hat sich längst aus Griechenland abgesetzt. Dann gibt es natürlich eine obere Mittelschicht, die sich noch einigermaßen gut hält, also Anwaltskanzleien, Immobilienmakler und so weiter. Und die untere Mittelschicht und die Unterklassen, die sehr stark ausgeprägt sind in Griechenland, immer gewesen sind, auch bis in das letzte Jahrzehnt, bilden die Hauptmasse der Gesellschaft und sie werden jetzt zur Krisenbewältigung herangezogen.
Sie erwähnten eben schon, dass das Vermögen der 2.000 bis 3.000 reichsten griechischen Familien auch viel ins Ausland transferiert worden ist. Warum dringt Ihrer Meinung nach die EU-Mächtigen nicht darauf, dass diese Vermögen zumindest teilweise zur Sanierung des griechischen Staatshaushaltes herangezogen werden?
Auf der einen Seite wird immer gesagt, das Finanzverwaltungssystem sei ineffizient, um solche Prozesse einzuleiten. Das griechische Finanzministerium hat inzwischen solche Listen herausgegeben, in denen also transferierte Vermögen auf ihre Legalität oder Illegalität überprüft werden sollen. Meines Erachtens ist das aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist einfach die, dass die griechische Finanzoligarchie und dass diese Spitzenclans ganz stark auch mit der mit der Eurokratie verfilzt sind. Also nicht nur im Bereich jetzt des privatwirtschaftlichen Sektors, sondern auch im Bereich der EU-Spitzenpolitik gibt es eine ganz starke Verfilzung. Papadimos, der Chef der Übergangsregierung, war Vizepräsident der Europäischen Zentralbank gewesen. Es gibt Hinweise darauf, dass beispielsweise die Latsis-Gruppe, der größte und bedeutendste Clan in Griechenland, über ganz enge Beziehungen mit den Spitzenrepräsentanten der EU-Kommission verfügt. Das heißt, sie werden geschützt. Und es ist natürlich klar, dass die gesamte Restriktionspolitik, nicht nur im Fall Griechenland, sondern auch in den übrigen Peripherieländern, vor allem eine Politik zur Stabilisierung, man muss es sagen, der Großbourgeoisie darstellt. Und von dort her muss man die Restriktionspolitik als eine neue, in diesem Ausmaß noch nicht bekannt gewesene Form des Klassenkampfs von oben ansehen. Es ist tatsächlich richtig, diese alten Begriffe wieder zu benutzen, denn es ist so.
Schätzungen zufolge hat Griechenland in den 1970er Jahren den unglaublichen Anteil von 5,8% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgegeben, 6,2% in den 1980er Jahren, 4,6% in den 1990er Jahren und 3,1% zwischen 2000 und 2008. Da gäbe es ja ein erhebliches Einsparpotenzial. Da wird aber nicht drangegangen. Warum? Wessen Interessen werden da bedient?
Da haben Sie völlig recht. Es gibt also innere Revenuen, die aus der Struktur der griechischen Gesellschaft resultieren, die, wenn sie angegangen würden, sofort zu einer Stabilisierung der Situation führen würden. Das ist einmal die Staatskirche. Die Staatskirche verfügt über ein extremes Grundeigentum. Und das Zweite, das haben Sie jetzt genannt, das ist das Militär. Dass das Militär bislang geschont wurde, es wurde praktisch erst zum ersten Mal beim vierten Austeritätsprogramm wurden bescheidene Einschränkungen im Militärhaushalt vorgenommen, hat natürlich mit der geostrategischen Lage Griechenlands zu tun. Griechenland ist natürlich als südlicher Pfeiler des Balkan von ganz erheblicher Bedeutung für die imperialistische Erweiterung der Europäischen Union. Das heißt also, nach dem Jugoslawienkrieg von 1999 wurde ja der gesamte Balkan balkanisiert, in ethnische Nationalstaaten zerstückelt und damit zu einem Operationsfeld der sogenannten Ost- und Südosterweiterung der Europäischen Union gemacht. Und dafür war und ist Griechenland der zentrale strategische Posten vom Mittelmeer her. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist natürlich die extreme Konfrontationssituation mit der Türkei. Die griechische Regierung hatte 1974 die Türkei sehr stark provoziert. Die Türkei hat daraufhin einen Teil Zyperns besetzt. Und seit der Okkupation Zyperns gibt es also einen Rüstungswettlauf zwischen Griechenland und der Türkei, obwohl beide Länder NATO-Mitglieder sind. Haben sich die europäischen Großunternehmen der Rüstungsindustrie, vor allem die französischen und die deutschen, an dieser Konfrontationssituation bereichert. Es gab also eine extreme Exportkonstellation in beide Länder. Also die Rüstungsausgaben in Griechenland sind immer sehr hoch gewesen. Die Armee ist überproportional groß Und in der Türkei war es natürlich ganz ähnlich. Die Profiteure sind deutlich zu benennen. Es war die europäische Rüstungsindustrie und selbst bei den Austeritätsprogrammen ist es so gewesen, dass die Rüstungsprogramme, beispielsweise die Importe von U-Booten, von Panzern, auch von Fregatten und so weiter aus Frankreich und Deutschland ausdrücklich geschont wurden. Das heißt, sie wurden weiter getätigt, sie wurden weiter fortgeführt, ganz im Gegensatz zu den Restriktionsprogrammen. Auch da eine sehr eindeutige Orientierung, die umso interessanter ist, als man doch sagen muss, dass die PASOK-Regierung seit den 1980er Jahren so etwas wie eine, ja, wie soll man sagen, Zähmung oder Zivilisierung, Verbeamtung des Militärapparats durchgeführt hatte. Trotzdem ist also der Rüstungsetat extrem hoch und das liegt einfach an der strategischen Situation des NATO-Mitgliedslands Griechenland und das wird so lange so bleiben, wie die Türkei nicht in die Europäische Union aufgenommen ist.
Ganz besonders wichtig ist der Troika, dass Griechenland sein öffentliches Eigentum verscherbelt. Sie, Herr Roth, zitieren in Ihrem Buch einen alten Griechen, der in einem Kafenion in der Stadt Ioannina im April 2011 Ihnen gegenüber folgende Äußerung gemacht hat. Zitat: Vor 70 Jahren haben wir tapfer gegen die deutschen Panzer und Flugzeuge gekämpft. Jetzt kommen die Deutschen mit Schlips und Kragen und wir sind ratlos. Zitat Ende. Herr Roth, vor 70 Jahren, das ist die deutsche Besatzung des faschistischen Deutschlands in Griechenland. Sehen Sie eine solche Kontinuität deutscher Politik seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute auch? Und die zweite Frage ist, was ist ein Kafenion?
Das Kafenion ist, um die zweite Frage zu beantworten, das ist eine traditionelle Einrichtung in Griechenland, die aus der byzantinisch-osmanischen Kultur kommt. Das heißt, es ist ein Kaffeehaus. In diesem Kaffeehaus sitzen die Menschen aus den Dorfgemeinden und in diesem Fall gibt es also auch noch Kafenia in den mittleren und in den Provinzstädten. Und dort treffen sie vor allem, so ist es jedenfalls in den letzten Jahren gewesen, ältere Menschen, vor allem Männer, die dort stundenlang sitzen und einen Elliniko trinken, einen griechischen Kaffee. Also eine ganz traditionelle, außerordentlich billige, traditionelle Einrichtung, die so ein Stück griechischer Gemeinschaftlichkeit, griechische Kultur darstellt. Zu Ihrer ersten Frage, es gibt natürlich keine direkte Kontinuität. Sie stellt sich aber jetzt im Nachhinein so dar und ich denke, wir müssen, gerade weil wir ja hier in Deutschland agieren, diese Frage sehr ernst nehmen. Es hat die deutsche Okkupation gegeben, die Deutschen haben Griechenland im April 1941 überfallen und sie haben die griechische Volkswirtschaft bis zu ihrem Abzug im Oktober 1944 systematisch ausgeraubt. Sie haben sogar die Infrastruktur zerstört und sie sind dort so vorgegangen, wie sie es sonst nur in den besetzten Gebieten der Sowjetunion praktiziert haben. Verrückterweise ist dieses Phänomen irgendwie aus der historischen Wahrnehmung, aus der historischen Analyse und vor allem dann natürlich auch aus der Erinnerungskultur, aus der Geschichtspolitik eliminiert worden. Während die deutsche Okkupationspolitik in der besetzten Sowjetunion inzwischen doch aufgrund beispielsweise der Wehrmachtsausstellung und so weiter in ihren ganzen brutalen Dimensionen skizziert ist, wird die Balkanpolitik, also die Okkupation in Griechenland und übrigens auch Jugoslawien, systematisch ausgeblendet. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es gab ein offizielles Reparationsabkommen der Westalliierten, bei dem Griechenland eine bestimmte Reparationsleistung zugesprochen worden ist für diese Zerstörung. Dieses Reparationsabkommen ist, wie ich festgestellt habe, bis heute, es stammt aus dem Jahr 1946, bis heute nicht annulliert worden. Und wenn man die damals festgelegte Summe hochrechnet, das heißt also den Wertverlust der Dollarbasis, auf der das berechnet war, berücksichtigt, dann kommt man auf einen Betrag von etwa 80 Milliarden Euro deutsche Reparationsschulden. Diese Reparationsschulden lassen sich auch ganz klar verteilen, beispielsweise auf die Nachfolger der Deutschen Reichsbank, auf bestimmte deutsche Großunternehmen und so weiter. Von daher gibt es so etwas wie eine sozialpsychologische Barriere von deutscher Seite. Ich denke, dass die herrschenden Eliten, denen natürlich dieser historische Kontext sehr wohl bewusst ist, einen ganz merkwürdigen Griechenland-Komplex haben. Und von daher meine ich, die besondere deutsche Härte erklären zu können, gerade weil Deutschland diese historische Hypothek hat, geht die jetzige Regierung so gnadenlos mit Griechenland um. Sie blendet diese historische Hypothek systematisch aus. Sie wird auch aus der öffentlichen Debatte vollkommen eliminiert. Und das führt natürlich in Griechenland zu einer ganz besonderen Erbitterung. Damit komme ich nochmal auf Ihre zweite Frage zurück. Meine Begleiterin, mein Begleiter in diesem Café Neon mussten diesen alten Griechen, es waren, glaube ich, 4 oder 5 Männer und auch eine ältere Dame, mussten erstmal ausführlich erklären, dass ich zu dem anderen Deutschland gehöre. Das heißt also, die waren erstmal gar nicht bereit, irgendwie mit mir zu sprechen, und es war eine zunächst richtig angespannte Situation. Und erst nachdem sie erklärt hatten, dass ich nicht zu denen gehöre, die zurzeit diese griechische Konstellation so extrem ausnutzen, war dieses Gespräch möglich. Und dann kam diese Bemerkung.
Bis heute sind ja unter dem Label Griechenlandhilfe viele, viele Milliarden Euro geflossen. Wohin fließen die eigentlich? Und haben Sie eigentlich noch den Überblick, wie hoch die Summe inzwischen ist, die da geflossen ist?
Das weiß noch nicht mal die EU-Kommission genau. Also es gab Investitionen der Europäischen Investitionsbank. Es gab völlig aberwitzige Investitionen, beispielsweise auch in den Agrarsektor, bis hin in den Bereich der Baumwollproduktion. Es gab Infrastrukturinvestitionen in den Tourismus, auch die völlig absurd. Beispielsweise im Norden von Thessaloniki wurde ein Skigebiet finanziert, und das Ganze ist völlig ineffizient und schiefgelaufen. Das heißt also, diese Investitionen waren genauso wie die Infrastrukturinvestitionen der letzten Dekade, also von 2001 bis 2007, sehr stark EU-orientiert. Und sie hatten mit der Situation der griechischen Nationalökonomie und den Bedürfnissen der griechischen Bevölkerung, der breiten Masse der griechischen Bevölkerung, überhaupt nichts zu tun. Das sieht man auch beispielsweise, wenn man sich die Investitionen in den Autobahnbau ansieht. Es gibt eine ganz neue Autobahn, die geht vom Ionischen Meer bis zur griechisch-türkischen Küste. Die hat natürlich rein militärisch-strategische Funktion gehabt. Sie wurde nach dem Jugoslawienkrieg gebaut. Und man kann also eine riesige Liste aufstellen, und es wäre eine eigene wissenschaftliche Studie notwendig, um das zu bilanzieren, was dorthin geflossen ist. Die griechische Linkspartei Syriza hat ganz zu Recht gesagt, dass die griechische Staatsverschuldung zu einem erheblichen Teil aus völlig sinnlosen Investitionen, die vor allem aus der EU gekommen waren, zu erklären ist. Es kommen natürlich dann auch noch die aberwitzigen Investitionen zur Olympiade von 2004. Und sie wollte eine Untersuchungskommission einsetzen, um, wie in Lateinamerika ja inzwischen mehrfach geschehen, die Staatsverschuldung auf ihre Legitimität hin zu untersuchen. Und da gab es erste Untersuchungen über die Dimension der Infrastrukturinvestitionen und ihre Refinanzierung. Das ist ja der entscheidende Punkt. Öffentliche Investitionen müssen ja über den Staatshaushalt refinanziert werden. Es ist also ein Doppelgewinn, der dort realisiert worden ist. Eine offene Frage. Im Augenblick hat niemand den Überblick. Und ich denke aber, dass in den nächsten Monaten darüber noch mehr Klarheit entstehen wird. Denn die griechische Konstellation ist und bleibt dramatisch. Und wenn es nicht zu einem massiven Umschuldungsverfahren in den nächsten Monaten kommt, ist der vollkommene Absturz Griechenlands zu erwarten.
Und was ist mit den vielen Milliarden der sogenannten Griechenland-Hilfspakete? Wohin fließen die?
Das ist eine Frage, die ich sehr genau untersucht habe. Es handelt sich ja inzwischen um ein Darlehenspaket, ein Doppelpaket im Gesamtvolumen von 240 Milliarden Euro, das die Troika als Gegenleistung für die extremen Austeritätsprogramme bewilligt hat. Und davon gehen 85% zur Bedienung der eigenen Zinsansprüche, zur Bedienung der eigenen Tilgungsansprüche und zur Stabilisierung des Bankensektors. Allein zur Stabilisierung des Bankensektors sind von diesen 240 Milliarden Euro 50 Milliarden vorgesehen. Ein kleiner Rest, ein kleiner Betrag von höchstens 5-10% wird dann zur Deckung der Haushaltslücken benutzt. Die griechische Volkswirtschaft selbst bekommt überhaupt nichts. Das heißt also, diese Darlehenssummen gehen auf ein Sperrkonto des griechischen Finanzministeriums und man könnte etwas überspitzt sagen, dass dieses Sperrkonto so etwas wie die Athener Filiale der Europäischen Zentralbank ist. Die EZB überweist zusammen mit der EU-Kommission und dem IMF die Gelder und am Ende werden sie dann innerhalb weniger Tage und Wochen wieder zurückgerufen in den eigenen zentralen Fonds. Die griechische Volkswirtschaft und die griechische Gesellschaft in ihrer breiten Masse bekommt davon überhaupt nichts, wirklich null.
Wie reagiert die Bevölkerung in Griechenland auf die Folgen der Austeritätspolitik?
Es hat zunächst massive Proteste gegeben. Es gab im Anschluss an den Aufschrei der Jugend vom Dezember 2008, der großen Sozialrevolte in Athen, gab es eine Welle von Generalstreiks, die stark mit dem Rhythmus der Austeritätsprogramme korreliert waren, also im Mai 2010, im Juni, Juli 2011, im November 2011, im Februar dieses Jahres und jetzt eine große neue Streikwelle seit Ende August. Und wir alle hatten gehofft, dass sich die verschiedenen Gruppierungen des sozialen Widerstands, der in Griechenland tatsächlich nicht nur eine große Tradition hat, sondern wirklich auch eine erhebliche Bedeutung erlangt hat, dass die sich zusammenraufen, also die Prekären, die noch weiter schrumpfenden, aber noch fest beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter und natürlich die absolut Verarmten, also vor allem die Migrantinnen und Migranten. Das hat nicht stattgefunden und es ist zu einer Diffusion gekommen, die in den letzten Monaten, vor allem nach der großen Sommerkrise dieses Jahres, nach der politischen Krise dieses Jahres, doch in eine sehr breite Resignation umgeschlagen ist. Es gibt Alternativbewegungen, es gibt alternative Netzwerke, es gibt erstaunliche Formen von Selbsthilfe in allen wesentlichen Bereichen, vom Bildungswesen, vor allem im Gesundheitswesen. Viele Jugendliche sind auf das Land zurückgegangen, haben dort Agrarkommunen gegründet. Es gibt lokale selbstverwaltete Energienetzwerke, also es ist ein richtiges informelles System des Überlebens entstanden, verbunden mit einer starken politischen Resignation. Und das ist, denke ich, im Augenblick das ganz, ganz große Problem. Im Gegensatz zu allen anderen Ländern hat der soziale Widerstand in Griechenland ja auch eine politisch-institutionelle Repräsentation gehabt in Gestalt der Koalition der radikalen Linken von Syriza. Syriza hatte ein sehr interessantes Programm. Aber dieses Programm war von einer breiten europäischen Solidaritätsbewegung abhängig. Wir haben versucht, diese Solidaritätsbewegung in Gang zu bringen. Es ist nur zu sehr kleinen Aktivitäten gekommen, die also dem, was zu tun wäre, überhaupt nicht entsprechen. Und von daher muss man im Augenblick von einer extremen Pattsituation sprechen. Es gibt zurzeit offensichtlich keine politische Lösung im Sinn eines linken Durchbruchs.
Stichwort Syriza. Nur einmal angenommen, Syriza gelänge es tatsächlich, an die Regierung zu kommen. Welche Optionen hätte Syriza denn eigentlich dann überhaupt?
Ich denke, das sollte man sehr stark von der zeitlichen Dimension abhängig machen. Im Juni, also bei den Wahlen, beim Durchgang zu den zweiten Wahlen vom 17. Juni, hat Syriza ein Wahlprogramm vorgelegt, das klar und eindeutig war und das auch eine sehr starke Option enthielt. Das heißt also, sie forderte den sofort für den Fall ihres Regierungsantritts, wollte sie sofort den Stopp des gesamten Sozialabbaus, der Rentenkürzung, der Lohnkürzung und so weiter durchsetzen. Sie wollte die Troika-Programme, die sogenannten Memoranden, annullieren. Sie wollte ein Schuldenmoratorium, also einen Schuldenstopp verkünden, die Schulden auf ihre Legitimation überprüfen und dann in harte Umschuldungsverhandlungen eintreten. Und sie beabsichtigte, durch den Schuldenstopp frei werdenden Gelder sofort in Sozialprogramme und ein wirtschaftliches Stimulierungsprogramm zu übersetzen. Das war eine sehr überzeugende Konzeption, aber es war klar, dass sie nur eine Chance hatte, wenn sie im europäischen Kontext gestützt wird. Diese Unterstützung ist weitgehend ausgeblieben, denn die Syriza-Vertreter waren klug genug, zumindest in ihrer Mehrheit klug genug, zu erkennen, dass dieses radikale Programm nicht mit einem Austritt aus der Eurozone kombiniert werden sollte, denn das wäre die Vollendung sozusagen des Absturzes der griechischen Gesellschaft und der griechischen Volkswirtschaft gewesen. Das war die Situation im Juni. Heute hat sich dieses Fenster, wie ich glaube, wieder geschlossen. Die Berater von Syriza, vor allem die wirtschaftspolitischen Berater, von denen ich ein oder zwei kenne, sagen das auch ganz klar. Es gibt diese europäische Verankerung nicht und nun sind sie dabei, sich in eine normale Linkspartei umzuorganisieren, um zu überleben. Das heißt also, sie versuchen jetzt ein politisches Ventil einzuziehen, um ihr politisches Überleben zu organisieren. Und in der jetzigen Situation beim Ausbleiben der europäischen Solidarität hätten sie, glaube ich, keine Chance, dieses Programm vom Juno durchzusetzen. Und sie würden es mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn es jetzt zu einer Regierungskrise käme, wenn es zu Neuwahlen käme, auch nicht mehr auf dieser radikalen Basis agieren, sondern sie würden sozusagen den Teilverlust der griechischen Souveränität anerkennen und durch den Zulauf auch der neuen Wählerschichten, vor allem der enttäuschten PASOK-Wähler, würde sie faktisch gezwungen werden, eine Politik der harten Verhandlungen, aber auf der Basis der Sparprogramme in Gang zu bringen. Das heißt also eine harte Realpolitik. Eine andere Chance hat sie nicht. Und das ist die große Tragik der Situation, das Fenster eines europaweit unterstützten Aufbruchs hat sich wieder geschlossen und die griechische Linke ist im Augenblick zerstrittener als je zuvor.
Herr Roth, Stichwort europäische Solidarität. Wie bewerten Sie in diesem Zusammenhang den 14. November?
Der 14. November war sehr eindrucksvoll, eher im Negativen als im Positiven. Ich habe hier in Bremen an einer Solidaritätsdemonstration teilgenommen, die verrückterweise die größte hier im Bundesgebiet gewesen sein soll. Anfangs waren es 1000 Menschen. Die einzigen Rednerinnen und Redner, die die Situation verstanden hatten, waren Vertreter aus dem großen zentralen Klinikum und aus dem Vertrauensleutekörper von Daimler-Benz, die ganz klar sagten, die griechische Restriktionspolitik ist nur eine radikalisierte Form dessen, was sie hier durchmachen. Und wenn wir Griechenland nicht unterstützen, dann werden wir in eine Situation kommen, wo das Experiment Griechenland zu einer weiteren Radikalisierung und Verschlechterung unserer eigenen Situation führen wird. In einigen anderen Städten gab es auch Solidaritätsdemonstrationen, aber es ist eben typisch, Generalstreiks gab es in Portugal und Spanien, aber es gab keine Streiksolidarität in den Kernländern der Eurozone. Obwohl der Europäische Gewerkschaftsbund dazu aufgerufen hatte, gab es also nur einen sogenannten Aktionstag des DGB und der angeschlossenen Gewerkschaften. Und da hat dann die Gewerkschaftslinke im Rahmen dieser Solidaritätsveranstaltungen agiert. Das ist natürlich völlig unzureichend. Und wenn es überhaupt einen Lichtblick hierzulande gibt, dann den, dass inzwischen einigen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern auch der Arbeiterbürokratie klar wird, dass sie einen schweren Fehler begehen, wenn sie weiter so passiv bleiben. Ich habe bei meiner letzten Vortragstournee, die jetzt Anfang Dezember stattgefunden hatte, unter anderem auch in Reutlingen auf einer Gewerkschaftsveranstaltung gesprochen. Und da wurde das ganz offen thematisiert. Da gab es dann auch in der Debatte, es war eine sehr große Veranstaltung, deutliche Wortwechsel zwischen den Vertretern der einzelnen Gewerkschaftsgruppierungen. Die Situation ist also sehr verfahren. Der Aktionstag vom 14. November hat die Schwäche der Solidaritätsbewegung gezeigt. Und diese Schwäche wird Folgen haben.
Herr Roth, auch im innerlinken Lager in Griechenland scheint nicht alles eitel Harmonie zu sein. Die linke Gewerkschaftsorganisation, die Syriza nahesteht, Autonomi Paremvasi, hat bezüglich des 14. November kritisiert, ich zitiere das mal, die Beschränkung der Mobilisierung auf eine dreistündige Arbeitsniederlegung, das Fehlen politischer und organisatorischer Vorbereitung zeigen, dass die Führungen der Gewerkschaftsdachverbände nicht einmal jetzt begreifen, dass über den Wert der Entwicklung der gesellschaftlichen Kämpfe auf nationaler Ebene hinaus der Vereinigung der Kämpfe auf europäischer Ebene ein besonderes politisches Gewicht zukommt. Zitat Ende. Stimmen Sie dem zu?
Leider ist es so. Leider ist es so. Also ich muss Ihnen wirklich sagen, dass Syriza und die Syriza nahestehende Gewerkschaft, die vor allem aus Leuten aus dem Bildungswesen, im Hochschulbereich und so weiter rekrutiert ist, dass sie mit dieser Einschätzung recht hat. Selbst in Griechenland haben die Dachverbände die Situation noch nicht realisiert, weil sie viel zu eng mit dem politischen Filz, vor allem von PASOK, verbunden waren. Nach den neuesten Nachrichten ist auch die Dachstruktur dieser Gewerkschaften inzwischen weitgehend zusammengebrochen. Das ist die eine Seite, die innergriechische Seite. Sie wird dadurch verschärft, dass es natürlich eine scharfe Auseinandersetzung um die Frage der Nationalität oder Transnationalität des Widerstands gibt. Und das, finde ich, ist das ganz große Problem. Es gibt natürlich die Traditionslinke, die leninistische KKÖ, die Kommunistische Partei, die ein klares nationales, sagen wir mal, Befreiungsprogramm vertritt. Nach einem Volksaufstand will sie sofort aus der Eurozone austreten. NATO-Austritt ist sicher legitim und dringend notwendig. Aber genau der Austritt aus der Eurozone wäre sozusagen der Schritt in den definitive und endgültige Schritt in den Abgrund. Es gibt eine weitere Gruppierung der antikapitalistischen Linken, die inzwischen den Transformationsprozess von Syriza erkannt hat, durchschaut hat, die verstanden hat, dass es sich hier um einen normalen politischen Integrationsprozess handelt, der aus Syriza so etwas wie eine etwas stärker nach links tendierende Mitte-Links-Partei machen wird. Und diese Antarsia-Gruppierung vertritt ihrerseits, ich bin mit einigen ihrer Vertretern in einer heftigen Diskussion, vertritt ihrerseits die Auffassung, dass Griechenland sofort aus der Eurozone austreten sollte. Und das ist eine tragische Situation, weil es heute keine nationale Lösung mehr geben kann. Ob es sie jemals gegeben hat, sei dahingestellt. In der jetzigen Konstellation beispielsweise aus der Eurozone auszutreten und die Drachme wieder einzuführen, würde bedeuten, Griechenland der internationalen Spekulation, der globalen Kapitalvermögensbesitzer auszusetzen. Die griechische Drachme würde nach ihrer Wiedereinführung innerhalb weniger Monate um über 65% abgewertet. Darüber gibt es Unterlagen und neue Studien. Und die linke Arbeiterregierung, die dann an die Macht käme, hätte noch nicht einmal die Devisen, um Lebensmittel, Medikamente und so weiter einzukaufen. Das heißt, es ist ein völlig undurchdachtes Vorgehen, das daher rührt, dass der griechische Widerstand, der soziale Widerstand in Griechenland eine sehr, sehr starke nationale Tradition hat. Davon muss man Respekt haben. Es geht ja vor allem um die Geschichte auch des antinazistischen Widerstands. Aber in der jetzigen Konstellation der Internationalisierung der Krise ist das eine Selbstblockade, die, so mein Eindruck, nicht aufgebrochen werden kann. Und dabei ist völlig klar, dass alle zentralen Fragen in Griechenland nur auf transnationalem Weg, also in einer internationalen, nicht nur europäischen übrigens, Konstellation gelöst werden können. Beispielsweise die geografische Konstellation Griechenlands als Mittelmeerland, als Land im östlichen Mittelmeer, macht es natürlich völlig klar, dass Fragen der radikalen Abrüstung oder aber der Lösung des Flüchtlings- und Migrationsproblems, die ja auch jede linke Regierung angehen müssten, nur in einem mediterranen, in einem mittelmeerorientierten Kontext angegangen werden kann. Genauso gilt es für den Balkan. Es gilt keineswegs nur für die EU-Konstellation. Und das ist die tragische Situation, die wirklich etwas Fatales hat, denn es gibt nun diese Stimmen und ich bin ja nur einer von vielen, die das eingesehen haben und die das auch formulieren. Es gibt in der linken Politik nur noch transnationale und internationalistische Lösungen, die sich vom, wie ich es genannt habe, methodischen Nationalismus, der auch die Linke noch beherrscht, befreit, um neue Perspektiven zu finden. Und solange das nicht erkannt wird und solange in diesem Fall beispielsweise die Syriza-Gewerkschaft diese Erkenntnisse formuliert und solange es keinen Widerhall im europäischen Ausland, vor allem in der europäischen Kernzone gibt und solange hier nicht verstanden wird, was im Fall Griechenland und natürlich auch der übrigen Peripherieländer, Spanien, Portugal und so weiter auf dem Spiel steht, solange ist die Situation fatal.
Schauen wir zum Schluss noch einmal nach rechts. Rechts außen ist auch neues Geschehen in diesem Jahr. Die faschistische Formation Brauner Morgen oder so ähnlich konnte bei den letzten Wahlen beachtliche Erfolge für sich verbuchen. Ich las jetzt Untersuchungen, dass sie ihr Wahlklientel noch steigern konnten bei Umfragen. Wie schätzen Sie diese Formation ein?
Das ist eine der fatalsten Begleiterscheinungen des Krisenprozesses. Hrisi-Afji heißt diese Gruppierung, Goldene Morgenröte, war eine neofaschistische Splittergruppe, die vor allem in den ländlichen Regionen verankert war und völlig bedeutungslos gewesen ist. Und sie war nun in der Lage, mit der Zuspitzung der Verarmungsprozesse das soziale Ventil zu mobilisieren. Das heißt also, eine Spaltung innerhalb derjenigen, die primär und sekundär über die Troika-Programme ausgebeutet werden, in Gang zu bringen und in diesem Fall also die verarmende griechische Gesellschaftsmehrheit gegen die Fremden, die Xeni, aufzubringen. Das heißt also gegen die Flüchtlinge und die Arbeitsmigrantinnen. Und sie hat dann im vergangenen Jahr, also in den letzten Monaten, spektakuläre öffentliche Gewaltexzesse gegen die Migrantinnen und Migranten mobilisiert und organisiert. Und sie ist dabei, und das ist das bestürzende zweite Phänomen, ganz offensichtlich vom griechischen Sicherheitsapparat, also vor allem von der Bereitschaftspolizei MAT, gedeckt worden. Es gibt also eine ganz enge Verfilzung zwischen dem aufsteigenden Neofaschismus und dem polizeilichen Sicherheitsapparat, die natürlich auch ihre Tradition in Griechenland hat. Die griechischen Linken haben das erkannt und da zumindest gibt es eine Aktionseinheit zwischen PAME, also der kommunistischen Gewerkschaft, der Syriza-Gewerkschaft und den anderen linken Gruppierungen, auch der antikapitalistischen Linken, die das jetzt verstanden haben und die versuchen dagegen zu mobilisieren. Die Situation ist sehr kritisch geworden, weil ein Teil der traditionellen Eliten, vor allem die hohe Geistlichkeit, anfängt, Hrisi-Afji, also die Neofaschisten, als eine politische Option zu betrachten. Von daher haben wir in Griechenland also nicht nur die Konstellation des Zusammenbruchs einer ganzen Gesellschaft, sondern gleichzeitig die Konstellation des Wiederaufstiegs oder des Aufstiegs einer neofaschistischen Gruppierung. Und das erinnert natürlich in fataler Weise an die Entwicklungsprozesse in der Weltwirtschaftskrise zu Beginn der 1930er Jahre.
Herr Roth, zum Schluss, wahrscheinlich eine etwas unfaire Frage. Sie haben ja eben über den 14. November eine klare Ansage gemacht, wie die Situation, insbesondere der Linken hier in Deutschland aussieht und was Sie also zur europäischen Solidarität zurzeit mobilisieren können. Was ist Ihrer Meinung nach hierzulande zu tun?
Ich denke, dass es trotz der kritischen oder gerade weil die Situation so kritisch ist, dringend notwendig ist, diese eine europaweite Kampagne zu starten. Wir leben einmal in dieser Region und Es ist notwendig, die strukturellen Ursachen des, der jetzigen Entwicklung klar zu sehen und ein ganz klares Alternativprogramm, transnationales Alternativprogramm aufzustellen, im Sinn tatsächlich einer grenzübergreifenden Assoziation und der Mobilisierung von Solidarität auf der Basis dieses Konzepts. Und da ist alles, alles dringlich weiter zu erweitern, was wir überhaupt geschafft haben. Beispielsweise die gewerkschaftslinke Delegation aus Deutschland, die in Griechenland war im September, hat eine große Bedeutung gehabt und es war ein großer Start. Ich denke, es ist genauso notwendig, beispielsweise die Occupy- und Blockupy-Initiativen gegen die Europäische Zentralbank, die ja im nächsten Frühjahr anstehen, zu unterstützen und voranzutreiben. Wir brauchen also beides. Wir brauchen auf der einen Seite konzeptionelle Kompetenz. Wir müssen programmatische Begriffe einführen. Wir müssen programmatische Perspektiven entwickeln, die überzeugend sind, die aus der Krisenanalyse stammen und die tatsächlich glaubwürdige alternative Perspektiven enthalten und gleichzeitig wirklich auch selbst wieder aktiv werden.
Herr Roth, wir bedanken uns herzlich für dieses hochinteressante Gespräch.
Ich danke Ihnen.